Die Armut in Deutschland abzuschaffen, hat meine Überlegungen der letzten Monate dominiert. Es entstand der Vortrag zur bedingungslosen Grundsicherung auf Basis der negativen Einkommensteuer. Das ist seit Jahrzehnten der offizielle Begriff in der Ökonomie. Mein Wunsch ist, dass der Inhalt meines Vorschlags den Weg in die Programme der Parteien findet. Hier meine Thesen. Ohne Visionen keine Veränderung. Freiheit gehört nicht nur den Reichen. Voraussetzung für Freiheit ist Freiheit von Armut. Die Theorie der Gerechtigkeit gehört zu den am intensivsten bestellten Feldern der zeitgenössischen Philosophie, schreibt Axel Honneth, einer der bedeutendsten Sozialphilosophen der Gegenwart. Hierzulande ist die Armut Bestandteil der wirtschaftlichen Interessen. Fast 20% der Bevölkerung in Deutschland leben an oder unter der Armutsgrenze. Die Regierungspolitik legalisiert die Armut, da sie der Wirtschaftslobby hörig ist. Wir brauchen deshalb neue Ideen und Argumente und müssen Tabus brechen, um die Menschen zu befreien. Da müssen wir im eigenen Land beginnen, mit der Hoffnung, dass andere Länder nachziehen, soweit sie uns nicht schon einen Schritt voraus sind. Neben der Beseitigung der Armut im eigenen Land müssen wir die Entwicklungshilfe stärken, denn alle paar Sekunden stirbt weltweit ein Mensch an Hunger. Schon seit circa 60 Jahren gibt es in der Ökonomie die Theorie der negativen Einkommensteuer von Milton Friedman 1962 ausgearbeitet. Wir nennen das auch bedingungslose Grundsicherung. Gemeint ist natürlich die sanktionsfreie Grundsicherung, wenn man die Bedingung Armut berücksichtigt. Ein einleuchtenderes Wort für die Ökonomie könnte Ausgleichssteuer sein. Die Begrifflichkeit ist sicherlich von Relevanz, doch wir beleuchten nun den Inhalt. Von Seiten der Wirtschaftsparteien CDU, CSU und FDP ist weder die Bekämpfung der Armut noch einzelner Positionen zur Finanzierung zu erwarten. Die Grünen haben schon Positionen in Richtung Grundsicherung. Vor allem haben sie bereits die Bedingungslosigkeit der Transferleistungen beschlossen. Bei einer Links-Mitte-Mehrheit kann man das auch von der SPD erwarten. Die Partei Die Linke will nun endlich die Bekämpfung der Armut in ihr Programm aufnehmen. Im neuen Beschluss des Parteivorstands vom 11. Januar 2020 heißt es: Das linke Konzept für einen demokratischen Sozialstaat der Zukunft. Wir kämpfen für eine bedarfsgerechte und sanktionsfreie Mindestsicherung. In der kommenden Wahlperiode müsste diese nach dem Willen der Partei Die Linke 1.200 Euro betragen. Sie ist die Übersetzung der grundgesetzlich garantierten Würde eines jeden Menschen und als solche ein soziales Recht mit individuellem Anspruch. Es gilt deshalb das Individualprinzip unter Berücksichtigung der gesetzlichen Unterhaltsverpflichtungen. Die Hartz-IV-Regelsätze sind umgehend deutlich zu erhöhen. Würde die Bundesregierung nur auf die offensichtlichsten Tricks zum Kleinrechnen verzichten, läge der Regelsatz für alleinlebende Erwachsene derzeit bei 590 Euro. Das würde für die meisten Betroffenen bedeuten, dass sie sozial verträglich leben könnten und keine prekären Jobs annehmen müssen. Das ist eine sehr gute Grundlage. Auch der individuelle Anspruch wäre ein großer Fortschritt. Was also ist noch der Unterschied zum bedingungslosen Grundeinkommen, also der negativen Einkommensteuer? Differenz. Der bürokratische Apparat bleibt bestehen. Es gibt weiterhin Wohngeld und gewisse Zulagen, keine Selbstverantwortlichkeit. Die Dauer und der Inflationsausgleich sind fraglich, denn es handelt sich immer noch um Transferleistungen. Die negative Einkommensteuer, eine Ausgleichssteuer, würde durch das Finanzamt durchgeführt. Jeder hat von Geburt an eine Steuernummer. Missbrauch wird also unterbunden. Der Missbrauch wird in Millionenhöhe geschätzt. Da der Programmvorschlag der Linken noch nicht an die negative Einkommensteuer oder Ausgleichssteuer heranreicht, auch Themen wie Schonvermögen etc. vermeidet, ist es erforderlich, in die Einzelheiten zu gehen, um sich ein Gesamtbild zu machen. Über die Grundsicherung hinaus ist auch die Senkung der Steuern im einkommensschwachen Bereich zu berücksichtigen, mit zunehmendem Verdienst aber der starke Anstieg. Was noch gar nicht geklärt ist: Im Internet findet sich immer noch der Text der Bundes-AG der Linken zum Thema Grundeinkommen, in dem verlangt wird, dass jeder Mensch, ob Bäcker, Ärztin, Millionärin oder Maurer, das Grundeinkommen erhält. Da dies bedeutet, dass die ärmeren 20% der Bevölkerung von dem leben müssten, was die Verdienenden als Taschengeld bekämen, auch ohne Rücksicht auf die damit einhergehende Inflation, müssen wir die Linke auffordern, diese Pläne als ungültig abzuweisen und zu untersagen, dass diese als Inhalt der BAG der Linken verbreitet werden. Vorsicht ist immer geboten, wenn es Grundeinkommen heißt. Dahinter verbergen sich meist undurchdachte Ideen. Damit zum Bericht über die bedingungslose, sanktionsfreie Grundsicherung. Grundsicherung zur Abschaffung der Armut in Deutschland als Modell für Europa. Wir werden von ewig Gestrigen regiert, die die Zeichen der Zeit weder erkennen noch deuten. Die Regierenden werden von Wirtschaftsinteressen dominiert. Profit und Gier zerstören die Demokratie. Die Grundsicherung erhebt nicht den Anspruch der Verteilungsgerechtigkeit, doch ist die Abschaffung der Armut ein erster Schritt dazu. Wir brauchen dringend Lösungen für das entstandene Ungleichgewicht und die dadurch entstehenden Schwierigkeiten auf allen gesellschaftlichen Ebenen. Mit den Hartz-Gesetzen wurde die Armut in Deutschland festgeschrieben. Was wäre wohl geschehen, wenn Schröder die Finger von den Transferleistungen gelassen hätte und stattdessen die Regelarbeitszeit auf 30 Stunden gesenkt hätte, da er allen Menschen einen Arbeitsplatz zuordnen wollte? Diese Forderung ist Bestandteil einer besseren Politik. Stufenweise Einführung der Arbeitszeitverkürzung wäre denkbar. Zunächst 34 Stunden, ein Jahr später 32 Stunden, dann 30 Stunden. Eine Überprüfung der Verhältnisse würde ergeben, ob weiter gekürzt werden muss, um Arbeit für alle zu haben, die Erwerbsarbeit ausüben wollen. Es wird immer weniger Arbeit geben, die verteilt werden muss. Tatsache ist, dass nach Meinung vieler Experten die benötigte Arbeit in westlichen Ländern deutlich sinken wird. Die technische Entwicklung rast so schnell wie noch nie. 3D-Druck, Robotik, erneuerbare Energien, schnelleres Internet, Drohnen für Logistik und vielleicht irgendwann selbstfahrende Autos und so weiter werden die Arbeitswelt grundlegend verändern und mehr Arbeitsplätze vernichten als schaffen, was der beabsichtigten Gewinnmaximierung geschuldet ist. Lerninhalte durch computerunterstützte Wahrnehmung beziehungsweise Darstellung, welche die reale Welt um virtuelle Aspekte erweitert, veranschaulichen komplexe Zusammenhänge und schaffen durch spielerische Elemente zusätzliche Lernmotivation, also führen zur schnelleren Verbreitung neuer Technologien. Ob Arbeitsplätze im Handwerk durch Robotik ersetzt werden können, ist noch nicht genügend erforscht. In diesem Bereich müssten Überstunden erlaubt und hoch bezahlt werden. Letzteres gilt auch für Pflegeberufe und Dienstleistungen. Man kann nicht Armut und Arbeitslosigkeit bekämpfen, indem man die Armen und Arbeitslosen bekämpft. Aber genau das machen die konservativen Parteien verstärkt seit Schröders Agenda 2010. Ob die Schröder-Politik in nächster Zeit wenigstens teilweise überwunden werden kann, hängt davon ab, ob es nach der nächsten Bundestagswahl eine Regierung links der Mitte geben wird. Bisher erfuhren die Bedürftigen Schikanen und Kontrollverfahren der Arbeitsverwaltung, Gängelung und Erniedrigung sowie Papierkrieg und unzweckmäßige, oft kostenträchtige Fortbildungsmaßnahmen. Die Bürokratie ist hier unverhältnismäßig inhuman. Immerhin hat das Bundesverfassungsgericht am 5.11.2019 entschieden, dass die bisher verhängten Sanktionen verfassungswidrig sind und dass diese höchstens 30% der Bezüge betragen dürfen. Ein Anfang. Das menschenverachtende Denken ist, wer sich dem erzwungenen Gelderwerb entzieht, hat keine Lebensberechtigung, auch wenn abgelehnte Arbeit gesundheitsschädlich, prekär oder unwürdig ist. Selbst verpasste Termine führten zu Sanktionen. Die Linke und Teile von SPD und Grünen wollen die Sanktionen ganz abschaffen. Der Widerstand aus Unternehmerkreisen wird stark sein und bei der Anzahl der Lobbyisten im Bundestag solche Forderungen verhindern wollen. Ein Zitat von Harald Lesch. Es ist ja geradezu so, dass jede Art von Forderung, die nicht aus der Industrie selbst kommt, automatisch abgelehnt wird. So kommen auch Reichtum und Armut im Koalitionsvertrag nicht vor. Weil 19% der deutschen Bevölkerung laut Statistischem Bundesamt an der Armutsgrenze leben und 0,3% davon nicht integrierbar in den Arbeitsmarkt sind, so müssen 99% der Armen kurz gehalten werden. Das ist aber nur die verbreitete Ausrede. Die Lobbyisten der Industrie verlangen diese Abhängigkeit, um Löhne zu drücken und Arbeitende in Angst vor Arbeitsplatzverlust und Abstieg halten zu können. Der Zwang zur Erwerbsarbeit behindert die Freiheit der Menschen. Die gegenwärtige Politik produziert zum Beispiel die Aufstocker, die trotz Arbeit am Rande des Existenzminimums leben. Wenn es eine Grundsicherung für alle gäbe, würden gesundheitsschädliche und schlechte Arbeitsbedingungen nicht mehr akzeptiert. Die Beschäftigten könnten prekäre, psychisch belastende oder gesundheitsschädliche Jobs kündigen, mit der beruhigenden Gewissheit, versorgt zu sein. Fakt ist, dass die Sozialität menschlicher Arbeit integrierend wirkt. Arbeit trägt zur Verwirklichung des Selbst bei. Wer nicht mehr ums Überleben kämpfen muss, fängt an zu leben. Zwischenlösung und Einstieg in die Grundsicherung. Das jetzige Hartz IV, von der SPD bald in Bürgergeld umbenannt, muss zumindest vorläufig schon geändert werden. Bei Weigerung der Regierenden, Hartz IV abzuschaffen oder es nur in Bürgergeld umzubenennen, zwar mit besseren Weiterbildungsmöglichkeiten und Erhöhung des Schonvermögens und Kindergelds, wäre als Übergangslösung denkbar, den Regelsatz auf die Höhe zu bringen, die der Paritätische Wohlfahrtsverband errechnet hat, nämlich 571 Euro monatlich gegenüber 424 heute, und zwar nach dem Individualprinzip, keine Bedarfsgemeinschaften. Allerdings müssen sämtliche Sanktionen entfallen. Die Meinung, dass die Arbeitssuche der Betroffenen nachlassen würde, wenn es keine Sanktionen gäbe, ist verbreitet. Doch weshalb denkt da niemand hilfsweise an Belohnung statt Bestrafung? Solange der Regelsatz zu niedrig ist, könnten doch alle, die sich den Anforderungen der Sozialbürokratie entsprechend verhalten, einen Zuschlag bekommen, also eine Verbesserung. Zudem sollte es eine Belohnung geben für alle, die sich einer Weiterbildung unterziehen. Die politische Ausrede, den Regelsatz so niedrig zu halten, ist die Meinung, dass alle, die keine Arbeit finden oder prekäre Arbeit ablehnen, einfach faul seien. Recht auf Arbeit wäre aber eine zentrale Forderung. Diese Zwischenlösung ist dringend, denn Menschen, die in Hartz-IV-Abhängigkeit leben, können nicht am kulturellen Leben teilhaben. Das bedeutet soziale Ausgrenzung. Sie sind gezwungen, Billigskleidung zu kaufen, die unter unmenschlichen Bedingungen in Entwicklungsländern hergestellt wird. Über 2 Millionen Haushalte sind verschuldet. Mindestens 380.000 Personen ab 70 Jahren können ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen. Es sind allein 700.000 Jugendliche, die von Hartz IV leben müssen. Man muss bedenken, was das für ihre Entwicklung bedeutet. Der Glaube, Erwerbsarbeit und sinnvolles Leben würden in einem direkten Zusammenhang stehen, ist nicht menschengerecht. Durch eine Grundsicherung werden beispielsweise künstlerische Tätigkeit, Erziehungsarbeit, politisches Engagement, Hausarbeit und ehrenamtliche Arbeit ermöglicht. Die deutliche Erhöhung des Hartz-IV-Satzes ist der finanzielle Einstieg in die Grundsicherung. Einführung der Grundsicherung. Die Einführung der Grundsicherung wird erleichtert, weil die Daten der Bürgerschaft ab dem Tag der Geburt beim Finanzamt gespeichert sind. Die Stufen der Einführung könnten sein, dass Hartz IV, wie für den Übergang gefordert, zunächst erhöht wird. Eine Erhöhung von 100 Euro pro Person und Monat im ersten Jahr würde ca. 20 Millionen Euro kosten, ganz abgesehen von der Verbesserung der Lebensqualität der Betroffenen. Die zweite Stufe wäre die Erhöhung auf den Stand der Forderung des Paritätischen Wohlfahrtsverband, also noch einmal 50 bis 70 Euro, zusätzlich die Aufhebung von Bedarfsgemeinschaften. Letzteres würde zum größten Teil ausgeglichen durch die Streichung des Ehegattensplittings. Diese weitere Phase würde also weniger als ca. 20 Millionen Euro kosten. Mit den zusätzlichen Leistungen, die die Bedürftigen heute schon bekommen, wie Wohngeld, Heizkosten usw., so wäre die Finanzierung der Grundsicherung schon fast erreicht. Warum Grundsicherung und nicht Grundeinkommen? Es kursiert eine Vorstellung, jeder Mensch, ob arm oder reich, solle erst einmal ein Grundstück, ein Einkommen erhalten, der dem der Grundsicherung entspricht. Das wäre der 4- bis 5-fache Betrag von dem, was die Grundsicherung kostet. Man erinnere sich, 19% leben an der Armutsgrenze. Man stelle sich vor, dass all die Normalverdienenden plötzlich einen guten Tausender oder mehr zusätzlich monatlich im Geldbeutel hätten. Das wäre eine Menge Kaufkraft. Aber das wäre auch der Beginn einer Inflation, die schnell die Grundsicherungsbedürftigen treffen würde und damit wäre das Gegenteil erreicht. Außerdem würde ein Grundeinkommen für alle bei den Bedürftigen auf nichts aufgebaut, während jeder Verdienende plötzlich das Grundeinkommen als Taschengeld hätte. Die Schere wäre weiter geöffnet, der Unterschied nicht mehr zu überbrücken. Alles würde teurer, die Armen ärmer als zuvor. Da viele Leute sich dieses Märchen vom plötzlichen Reichtum erträumen, ohne darüber nachzudenken, was das für den ärmeren Teil der Gesellschaft bedeutet, will ich doch hier einen kurzen Exkurs machen und darlegen, weshalb Forderungen auch immer real betrachtet werden müssen. Ein Grundeinkommen für alle würde bedeuten, dass bei einer Einwohnerzahl von 85 Millionen Menschen in Deutschland etwa 60 Millionen ca. 1500 Euro bekommen sollten. Das wären 1500 mal 60 Millionen monatlich, also 900 Millionen mal 12 ist 1080 Milliarden jährlich. Das sind Kinder und Jugendliche noch nicht berücksichtigt. Das ist trotzdem schon circa das Dreifache des Bundeshaushalts. Der liegt bei circa 350 Milliarden Euro und reicht von heute bei weitem nicht aus für das Nötigste. Diese Version kann folglich nur ins Reich der Träume verwiesen werden. Es ist ein grundlegendes Problem in der Demokratie, dass sehr viele nur an den eigenen Vorteil denken und nicht einmal erkennen, dass es auch für sie von Vorteil ist, wenn es allen gut geht, weil dann andere Probleme entfallen. Es dürfen nur die Menschen die bedingungslose Grundsicherung bekommen, die Aufstockung zum festgesetzten Betrag benötigen. Die Auszahlung wäre Aufgabe des Finanzamts. Die Ökonomen haben dafür den etwas unglücklichen Begriff negative Einkommensteuer. Ich würde zum Beispiel Ausgleichssteuer bevorzugen. Die Armutsverwaltung liegt mit der negativen Einkommensteuer nicht mehr bei den Kommunen, da es sich um eine Bundessteuer handelt. Da jeder Mensch in Deutschland bei seiner Geburt eine Steuernummer bekommt, würde bei der negativen Einkommensteuer, also der bedingungslosen Grundsicherung, der Sozialbetrug oft durch ganze Banden wegfallen. Der Gesamtschaden durch diesen Betrug lag von Oktober 2018 bis Oktober 2019 bei mehr als 28 Millionen Euro. Dabei sind die Jobcenter der Kommunen noch nicht berücksichtigt. Das sind zusätzlich ca. 7 Millionen Euro. Für 2017 hat die Bundesregierung den Schaden auf 50 Millionen Euro geschätzt. Dieses Kriminalitätsfeld würde sich erledigen, da alle über die zentrale Finanzverwaltung nur einmal mittels ihrer Steuernummer erfasst sind. Hier ist die Frage noch offen, ob auch Migranten in gleicher Weise erfasst werden können. Jedenfalls darf es in diesem Bereich keine länderspezifische oder kommunale Lösung geben. Die bedingungslose Grundsicherung. Sie darf keinesfalls als Modellversuch eingeführt werden, da sich das Verhalten der Menschen unterschiedlich gestaltet, wenn sie keine Planungssicherheit haben. Es muss aber langfristiges Planen möglich sein. Das Sozialversicherungssystem muss erhalten bleiben, was der Stabilisierung und Sicherheit dient, und es gibt die Aufstockung bei zu niedrigem Aufkommen. Das ist auch Christoph Butterwege wichtig. Er sagt, das Problem wachsender Ungleichheit ist das Kardinalsproblem unserer Gesellschaft. Die bedingungslose Grundsicherung, also ohne alle Sanktionen, schafft die Existenzangst vieler Menschen in unserer reichen Gesellschaft ab und schafft mehr Gerechtigkeit und Selbstbestimmung. Sie muss über das Finanzamt ausbezahlt werden und nach heutigem Stand 1.300 bis 1.500 Euro betragen, weil Krankenversicherung zur Hälfte anfällt. Sie ist steuerfrei, Steuern sollen frühestens ab 1.800 bis 2.000 Euro Gesamteinkommen anfallen und sich dann gemäßigt steigern, denn im unteren Einkommensbereich sind sie momentan zu hoch. Aber hohe Einkommen müssen hoch versteuert werden. Für Kinder und Jugendliche muss die Höhe der Grundsicherung noch errechnet werden. Die eigene Wohnung darf nicht angetastet werden, ebenso wenig die Altersvorsorge. Ein Schonvermögen von mindestens 30.000 Euro bleibt unangetastet. Eine Staffelung nach Alter sollte erwogen werden. Zinsen werden als Einkommen gerechnet. Variable. Es gibt zahlreiche Variable, die zur Verhandlungssache werden, wenn die bedingungslose Grundsicherung eingeführt werden soll. Wenn zum Einstieg in die Grundsicherung Hartz IV erhöht wird, muss geklärt werden, wie hoch zu Beginn, zum Beispiel 1.300 Euro im Monat, welche Steigerung. Höhe des Grundsicherungsbetrages. Hier rechnen wir ebenfalls mit 1.300 bis 1.500 Euro im Monat mit Inflationsausgleich. Höhe des Kindergelds, Staffelung. Soll Krankenversicherung zur Hälfte enthalten sein, wie bei der Rente? Aufrechterhaltung des Wohngelds hängt von diversen Faktoren ab, vor allem von der Höhe der Grundsicherung. Zuverdienst, anfänglich nur in speziellen Fällen, die Entwicklung muss berücksichtigt werden. Zuverdienst zur Grundsicherung ist am Anfang problematisch. Da müssen Erfahrungswerte abgewartet werden. Eine Möglichkeit, bis zu 150 Euro darf ein Drittel behalten werden. Sonderbehandlung gefragter Berufe wie in Pflege, Dienstleistungen, Handwerk, Notfallplan zum Beispiel bei Pflegenotstand. Höhe des Schonvermögens. Bei der eigenen selbstgenutzten Wohnung wird die Höhe des Sozialmietpreises als Einkommen angerechnet. Notwendige Reparaturen, die ein Vermieter zu leisten hätte, werden ersetzt. Abschaffung der Bedarfsgemeinschaft, eventuell zeitliche Verschiebung. Bestrafung von Schwarzarbeit, die bei diesem Modell mehr als bisher der Solidargemeinschaft schadet. Höhe der Pfändungsgrenze, eventuell 200 Euro unter Grundsicherung. Diese Punkte müssen verhandelt werden. Weitere Fixpunkte sind Abschaffung des Ehegattensplittings. Bei Nichtverheirateten muss der einkommenslose Partner Unterkunft und Verpflegung etc. als Einkommen angeben. Bei Verheirateten darf das Einkommen nicht rechnerisch halbiert werden, sondern der verdienende Teil bekommt für den nicht verdienenden Teil den Grundsicherungsbetrag steuerfrei. Unterhaltszahlungen entfallen, da Kinder und Jugendliche einen eigenen Betrag an Grundsicherung erhalten. Substitution. Die finanzielle Verantwortung für Familienangehörige entfällt. Das betrifft nicht die persönlichen Rechte der Mitsprache oder, falls nötig, Entscheidungen. Scheidung. Zugewinnausgleich und Rentensplitting bleiben erhalten. BAföG bleibt erhalten. Beträgt 2/3 der Grundsicherung. Das Studium gilt als 1/3. Voraussetzung für die Grundsicherung ist allerdings die deutsche Staatsbürgerschaft. Für ausländische Mitbürger gibt es eine gesonderte Regelung, die am Anfang den heutigen Stand haben könnte. Natürlich müssen wir mit der Grundsicherung Vorbild für die anderen EU-Länder werden. Einschränkung. Die volle Höhe geht an Menschen, die keine Einkünfte haben. Die Differenz zwischen eventuellem Geringverdienst und Höhe der Grundsicherung wird ausbezahlt. Wer mehr will, muss eine Erwerbsarbeit oder andere Tätigkeit vorziehen, damit das System funktioniert. Es könnte eine Ausnahme gemacht werden bei Menschen, die einige Stunden in Pflege- oder Betreuungsberufen ableisten, notwendigerweise bei Handwerkern und Dienstleistungen. Es müssen allerdings bestimmte Sonderbedarfe oder Nachteilsausgleiche, zum Beispiel für Behinderte und chronisch Kranke, sowie für Katastrophenhilfe, weiterhin zusätzlich zur Grundsicherung aufgebracht werden. Hierfür sind weiterhin Sozialämter notwendig. Dafür bleiben die Kommunen zuständig. Immer noch gibt es die Arbeitslosen, die dringend eine Erwerbsarbeit suchen. Auch bei einer Grundsicherung würde die Mehrzahl der Menschen mehr als diesen Betrag zur Verfügung haben wollen, weil ihre Lebensvorstellungen darüber hinausgehen und sie müssten deshalb wenigstens zeitweise einer Erwerbsarbeit nachgehen. Das hätte auch einen größeren Anreiz, wenn diese Arbeit mit höchstens 30 Wochenstunden die Normalarbeitszeit wäre. Natürlich würde es dann keine Leiharbeit mehr geben, wenn die Menschen eine Grundsicherung bekämen, weil Unternehmen sich Arbeitskräfte sichern müssten. Prekäre Jobs hätten keinerlei Chance mehr. Mindestlohn soll festgelegt werden, hätte aber nur noch untergeordnete Bedeutung, weil Arbeitskraft gesucht würde. Man darf nicht übersehen, dass der größere Teil der Menschen eine sinnvolle Arbeit haben möchte, die ihnen Erfüllung, Teilhabe und Wertschätzung gibt, insbesondere dann, wenn sie nicht gestresst und ausgebeutet werden. Schon heute ist Fakt, dass etwa 2/3 der Zeit für Erwerbsarbeit zusätzlich unentgeltlich stattfindet. Das ist gut nachvollziehbar, wenn man an Haus-, Pflege- und Ehrenarbeit denkt, dazu Gesundheitsmaßnahmen im Sportbereich. Themen zur Finanzierbarkeit und zu weiteren dringenden Ausgaben in Kurzform. Sie bedürfen eigener Referate. Die Behauptung, dass eine Grundsicherung nicht finanzierbar sei, ist aus der Luft gegriffen. Wie ist die Grundsicherung finanzierbar? Wie Schäuble zu seiner Amtszeit erklärte, geben wir bereits die Hälfte des Bundeshaushaltes jedes Jahr für Sozialleistungen aus. Die beiden größten Einzelposten des Sozialbudgets sind die Krankenversicherung mit 21,4% und die Rentenversicherung mit 31,7%. Das heißt im Grunde genommen, dass ca. 50% der Grundsicherung bereits ausgegeben werden. Die Grundsicherung würde andere zusätzliche Sozialleistungen ersetzen, ausgenommen in Fällen von Krankheit und Behinderung. Sonderbedarf. Das ist schon ein beträchtlicher Anteil der Grundsicherung, denn wenn die Hartz-IV-Leistungen auch zu gering sind, ist doch auch hier schon eine Basis für die Grundsicherung vorhanden. Der Betrag, der die bisherigen Ausgaben für Hartz IV übersteigt, würde zu einem großen Teil schnell durch die heute zu hohe Mehrwertsteuer wieder in die Staatskasse fließen, denn die betroffenen Menschen brauchen das Geld dringend und können es nicht auf ein Sparbuch legen. Kleiner Einschub, die Senkung der Mehrwertsteuer momentan ist nur begrenzt. Langfristig muss die Mehrwertsteuer aber gesenkt werden, da sie besonders die Menschen belastet, die ihr gesamtes Einkommen zum Leben brauchen. Dafür bedarf es auch schon kurzfristig eine Luxusmehrwertsteuer geben, zum Beispiel auf Rennpferde, Yachten, Schmuck und so weiter. Entbürokratisierung des Sozialsystems als beträchtliche Einsparung. Die Angestellten für Sozialverwaltung würden minimiert auf Sonderbedarfe. Sie könnten umgeschult werden auf die Finanzverwaltung. Dort allerdings braucht es zusätzliches Personal, nicht nur für die Auszahlungen, sondern auch für die Unternehmenssteuerprüfungen. Die Grundsicherung hilft, prekäre Lagen und damit den Anstoß zur Kriminalität zu senken. Die zahlreichen Prozesse, die heute durch Personen angestrengt werden, die sich benachteiligt fühlen, kosten mehr, als wenn die Menschen gleich genügend Transferleistung bekommen. Mehr Justizbeamte und Polizisten, die jetzt durch diese Ursachen gefordert werden, werden später weitere Beamtenpensionen nach sich ziehen. Die Pensionen sind heute schon eine große Herausforderung an Bund und Länder. Sie sollten nicht überflüssigerweise erhöht werden. Auch deshalb müssen die Menschen sofort existenzsichernd versorgt werden, was in der Summe billiger sein dürfte. Die SPD plant, Hartz IV in Bürgergeld umzubenennen. Sie will das sozioökonomische und soziokulturelle Existenzminimum wahren, strengere Sanktionen für unter 25-Jährige abschaffen und Wohnkosten nicht mehr kürzen. Familien sollen für jedes Kind mindestens 250 Euro erhalten. Bei einer Weiterbildungsmaßnahme kann das Arbeitslosengeld verlängert werden. Bis zu 36 Monaten fordert die SPD nun. Es ist keine Erhöhung des jetzt Bürgergeld zu nennenden Transferleistung vorgesehen. Das heißt, dass trotz niedrigeren Sanktionen immer noch prekäre Arbeit angenommen werden muss. Auch die Bedarfsgemeinschaften bleiben erhalten. Hätten die neuen Vorsitzenden die Auflösung der GroKo ins Auge gefasst, würden sie wenigstens eine Erhöhung des Hartz-IV-Satzes fordern. Gegnerinnen der bedingungslosen Grundsicherung befürchten, dass dann viele Menschen gar nichts mehr täten. Die Statistik sagt uns aber, dass nur 0,3% der Transferleistungsempfänger gar nichts tun wollen. So viel muss eine Gesellschaft tragen können. Es entspricht einer Krankheit. Dagegen halten muss man die hohe Zahl von Menschen, die durch Überforderung psychische Stresskrankheiten bekommen. Auswahl von Themen der Finanzierungsmöglichkeit hier nur angerissen. Selbst wenn der neue Kreislauf des Wirtschaftens nicht ausreicht, um die Differenz zwischen Hartz IV und der Grundsicherung aufzufangen, sind viele andere Quellen zu beachten und sind keinerlei Basis, sich gegen die Grundsicherung zu entscheiden. Auch wenn es viele andere wichtige Aufgaben zu bewältigen gilt. Allein der Sozialbetrug würde durch die negative Einkommensteuer verhindert und würde ca. 35 Millionen Euro pro Jahr ersparen. Im Rahmen der bedingungslosen Grundsicherung würde es keine 450-Euro-Jobs mehr geben. Entweder gäbe es dann die Aufzahlung zum Grundsicherungsbetrag oder bei mehreren Arbeitsverhältnissen würde alles sozial versichert, was den Grundversicherungsbetrag übersteigt. Steuersünden. Steuern, auch von Privatpersonen, müssen wie in den USA an die Staatsangehörigkeit gebunden werden und nicht an einen Wohnsitz in einem anderen Land. Steuerhinterziehung, Geldwäsche und Subventionsbetrug müssen wirksam bekämpft werden. Steuerschlupflöcher abgeschafft, was alles noch äußerst unzureichend geschieht. Dafür muss eine Bundesfinanzpolizei aufgebaut werden. Es ist realistisch, mit einem konsequenteren Steuervollzug und der Bekämpfung von Steuerhinterziehung in Steueroasen jährlich etwa 15 Milliarden Euro mehr einzunehmen. Gegen die Gewinnverschiebung seitens großer Konzerne kann jeder Staat vorgehen, indem er entscheidet, was in seinem Land besteuert wird. Den gängigen Steuersparmodellen kann ohne weiteres die Grundlage entzogen werden. Es gab dubiose Deals, mehr als 100 verdächtige Banken und eine kleine Gruppe Investmentbanker. Durch sogenannte Cum-Ex- und Cum-Cum-Geschäfte mit Steuern sind dem Staat ca. 31,8 Milliarden Euro entgangen, rund 1,5 Milliarden Euro pro Jahr. Bei Cum-Cum-Geschäften hilft eine inländische Bank einem ausländischen Investor dabei, eine Steuerrückzahlung zu ergattern, auf die diese keinen Anspruch hat, weil gar keine Steuern bezahlt wurden. Der Gewinn wird aufgeteilt. Cum-Ex-Geschäfte sind inzwischen beendet worden. Sie haben 7,2 Milliarden Schaden verursacht. Die Steuerfahndung muss intensiviert werden. Die finanziert sich nicht nur von selbst, sondern bringt noch erheblichen Gewinn. Und vor allem große Unternehmen müssen regelmäßig geprüft werden. Wie wäre es, Steuerberater zu kontrollieren? Wissenschaftliche Untersuchungen gehen davon aus, dass Deutschland mit zu den größten Verlierern des Verschiebens von Gewinnen multinationaler Konzerne in Steueroasen zählt. Profite in Höhe von rund 55 Milliarden Dollar würden die Unternehmen, vornehmlich US-Konzerne, ins Ausland verschieben. Der deutsche Fiskus verlöre 28% seiner potenziellen Einnahmen aus Unternehmenssteuern. Ein höherer Anteil als in jedem anderen Land hatten zuletzt Ökonomen der renommierten US-Universität Berkeley errechnet. Hans-Peter Martin schreibt, mit Steuertricks und über global verflochtene Schattenfirmen werden den nationalen Steuerbehörden jedes Jahr etwa 155 Millionen Euro vorenthalten. Bei den Enthüllungen um die Panama und die Paradis Papers beteuerten die Anwälte und Treuhänder der Steuervermeider, alles sei legal. Das ist vielleicht der eigentliche Skandal. Und später, so ohnmächtig können die Mächtigen doch nicht sein, dass Steuervermeidungskonstruktionen wie Offshore-Stiftungen und Briefkastenfirmen nicht illegalisiert werden können. Er befindet auch, dass die Reichen resozialisiert werden und ihre Parallelgesellschaft verlassen müssten. Finanztransaktionssteuer, auch Tobin-Steuer genannt. Mit ihr werden die Spekulationen auf den Finanzmärkten eingedämmt. Die eingenommenen Gelder sollen für eine nachhaltige Entwicklung in den Ländern des Südens und für globalen Klimaschutz einerseits und für den sozial-ökologischen Umbau unserer Industriegesellschaft andererseits genutzt werden. Bei jeder Finanztransaktion soll ein Steuersatz von 0,05% fällig werden. In Deutschland wäre dies rund 17 bis 36 Milliarden Euro, für die gesamte EU etwa 110 bis 250 Milliarden Euro nach Wikipedia. Bei 0,1% Finanztransaktionssteuer wären das jährliche Mehreinnahmen in Deutschland zwischen 34 bis 72 Milliarden Euro. Das hängt davon ab, ob und wie sich die Veräußerung von Wertpapieren eventuell verringert. Was wären 0,1% auf Finanzgeschäfte gegen Mehrwertsteuer von 7 bis 19% auf alle Güter des täglichen Lebens? Das entspräche schon mindestens einem Bundeshaushalt. Mehr denn je wird mit Kapital viel mehr Geld verdient als mit Arbeit. Die Finanztransaktionssteuer soll außerdem den kurzfristigen Handel mit Devisen unterbinden, da dieser negative Auswirkungen auf die Volkswirtschaften hat. Erhoben werden können diese Steuern von einer internationalen Organisation wie der UNO, die sie auch gleichzeitig für sich selbst zur Finanzierung nutzen könnte. Häufig wird auch diskutiert, die Steuer beispielsweise über die Weltbank teilweise zur Entwicklungshilfe oder für Maßnahmen des Umweltschutzes zu verwenden. Ein neues Steuermodell muss stufenweise angelegt sein. Einnahmen unter 1800 bis 2000 Euro monatlich werden nicht steuerpflichtig. Dann gibt es Spannen beispielsweise zwischen 2000 bis 5000 Euro, danach zwischen 5000 bis 8000 Euro und so weiter. Weitere Stufen und der Betrag von Einnahmen über 1 Million monatlich, zum Beispiel 75%. Also bezahlt auch der Millionenverdiener für seine ersten 2000 Euro nichts, dann stufenweise verschiedene Steuersätze und nur das, was über 1 Million monatlich hinausgeht, wird sehr hoch veranlagt. Die Steuern bis 5000 Euro fallen niedriger aus als heute. Sozialabgaben. Dazu kommt eine Verringerung der Sozialabgaben durch die Einführung einer Bürgerversicherung. Alle freiberuflichen, selbstständigen Künstler, vom Eigentum Lebende und so weiter zahlen solidarisch einen bestimmten Prozentsatz aus der Summe aller eigenen Einkünfte, Arbeit, Kapitalerträge, Mieteinnahmen, Zuschüsse und sonstige Einnahmen ohne Beitragsbemessungsgrenze, aber mit Leistungsdeckelung. Das bisherige Sozialversicherungssystem bleibt in seiner Grundidee beibehalten. Wer im Einzelfall mehr erwirtschaftet hat, kommt in den Genuss der die Grundsicherung übersteigenden Summe. Aber Maschinenarbeit muss sozialversicherungspflichtig werden. Subventionen. Unökologische Wirtschaftsweisen dürfen nicht mehr durch Subventionen belohnt werden. In der Landwirtschaft werden, man sollte es kaum glauben, Kolchosen unterstützt, anstatt kleine regionale Betriebe. Massentierhaltung darf nicht mehr subventioniert werden. Jede Subvention muss sozialen und ökologischen Zielen dienen. Flugverkehr wird nicht mehr subventioniert, Kerosin ist nicht billiger als Benzin. Mehrwertsteuer. Die Mehrwertsteuer belastet die Grundbedürfnisse. Damit bezahlen die Geringverdiener besonders hohe Steuern. Sie muss gesenkt werden. Als erster Schritt wäre denkbar, dass in bestimmten Bereichen der niedrige Satz eingeführt wird, wie beispielsweise im Handwerk. Luxusgüter können einer höheren Mehrwertsteuer unterliegen. Vermögensteuer. Sie ist die Substanzsteuer auf das Reinvermögen eines Steuerpflichtigen. Da es keine Vermögensteuer gibt, ist auch die Verteilung des Reichtums nicht ausreichend bekannt. Es gab bereits eine Vermögensteuer, die zumindest auf dieser Höhe wieder eingeführt werden muss. Die lag bei 1% jährlich oberhalb eines Freibetrags von 12.000 D-Mark damals pro Familienmitglied. Die Grüne Jugend schlägt momentan einen Freibetrag von 500.000 Euro vor. Als der Steuererhebungssatz 1997 aufgehoben wurde, lag der Einkommensteuerspitzensatz noch bei 53%. Erbschaftssteuer und Bodenreform. Ohne grundlegende Änderung des Erbschaftssteuergesetzes kann es keine Annäherung an Verteilungsgerechtigkeit geben. Familien, die schon zu Zeiten von Thurn und Taxis steinreich waren, sind es auch heute noch. Ihr Besitz an Boden und Vermögen umfasst mehrere hundert Milliarden Euro. 1-2% der Deutschen hat so viel Barvermögen wie der Rest der Bevölkerung. 2016 wurde das Erbschaftssteuergesetz geändert. Das Ergebnis bezeichnete Sarah Wagenknecht als Oligarchenschutzgesetz. In ihrer Bundestagsrede vom 24.06.16 sagt sie, dass die Ansammlung von Riesenvermögen in Deutschland Ausmaße angenommen hat, die mit Demokratie nicht mehr vereinbar sind. Das ist keine Reform. Das ist eine Kapitulation vor der Macht und dem Einfluss steinreicher Erben aus jahrhundertealtem Eigentum. Es ist vor allem Grund und Boden, der nicht mehr in Größe von ganzen Ländereien vererbt werden darf. Boden darf nur noch in privat genutzten Größen vererbt werden. Digitalsteuer. Steueroasen wie Irland, Luxemburg oder Malta ziehen nicht mit. Eine europaweite Lösung ist notwendig. Leistungsbilanzüberschuss und Binnenmarktdefizit. Die deutschen Handelsströme weisen im internationalen Vergleich einen ungewöhnlich hohen Überschuss aus. Dieser Überschuss ist ein Zeichen für eine leistungsfähige Exportwirtschaft, aber auch ein Zeichen dafür, dass die Binnenwirtschaft im Vergleich zum Export zu schwach ist, zumal ein großer Teil des Gewinns im Ausland investiert wird. Die Folge des hohen Leistungsbilanzüberschusses beweist, dass die Investitionen im Inland zu gering sind. Deutschland versäumt es seit Jahren, Impulse für eine stärkere Binnennachfrage zu geben. Auf diese Weise deckt die hohe Entwicklung des Leistungsbilanzüberschusses die strukturellen Schwächen der deutschen Wirtschaft auf. Es wird hierzulande zu wenig für die Zukunftsfähigkeit der deutschen Wirtschaft getan. Mehr Kaufkraft der unteren Bevölkerungsschichten durch Grundsicherung und Steuererleichterungen bei mittleren Einkommen würde die Binnenwirtschaft stärken. Erwähnung von weiteren Aufgaben von Bund und Ländern. Von der öffentlichen Hand braucht es jede Menge Investitionen für sozialen Wohnungsbau, Forschung, Bildung, Verbesserung der Infrastruktur, Umweltschutz und Energiegewinnung und Transport. Die Produktivität würde erheblich steigen. Dazu kommt die Entwicklungshilfe und die Bekämpfung der Fluchtursachen. Sozialer Wohnungsbau. Wichtige Ergänzung zur Grundsicherung ist die Beendigung der Wohnungsnot. Mehr als 700.000 Obdachlose werden in Deutschland von den Statistikern genannt. Es fehlen mehrere hunderttausend Wohnungen. Um die Grundsicherung nicht ins Uferlose steigern zu müssen, muss dem Mietenwahnsinn ein Ende gesetzt werden. Die öffentliche Hand muss ausreichend bezahlbaren Wohnraum schaffen. Jede Art von Privatisierung von Wohnungen muss unterbunden werden. Private Bauherren bekommen keinen Zuschuss mehr für Sozialwohnungen, da diese schon nach wenigen Jahren ihre Sozialbindung verlieren. Zur Entwicklungshilfe einige weniger bekannte Fakten. Sie hat einen schlechten Ruf. Einerseits geht es um Gewinn für die eigene Industrie, dann gibt es große Verluste durch Korruption und allgemein ist sie zu niedrig, besonders wenn man an die Bekämpfung von Fluchtursachen denkt. Es gibt aber neue direkte Wege. Im globalen Süden gelten Direktzahlungsprogramme als beste Waffe im Kampf gegen Armut. Im Jahr 2010 profitierten bereits mehr als 110 Millionen Familien in 49 Ländern davon. GovDirectly heißt die Organisation, die beispielsweise im Westen Kenias allen Familien eines Dorfes $500 überwies. Sie stellte keine Bedingungen über die Verwendung. Niemand verprasste seinen Anteil. Die Leute reparierten ihre Häuser und bauten kleine Betriebe auf. Einer kaufte ein Motorrad und wurde damit Taxifahrer. Alle haben heute ein Auskommen. Eine Studie des Massachusetts Institute of Technology belegt, dass die Direktzahlungen einen dauerhaften Einkommensanstieg bewirkte, Wohneigentum und Besitz von Nutztieren erhöhte etc. Bei anderen Modellen mussten die Empfänger einen Geschäftsplan vorweisen. 5 Jahre später war das Geld in Bildung und Geschäftsvorhaben investiert und ihr Einkommen um 50% erhöht. Geld für Betreuer war nicht nötig. Laut Studienbericht deuten die Ergebnisse darauf hin, dass die Programme zur Armutsbekämpfung völlig neu ausgerichtet werden sollten, denn die besten Experten für die Armen sind die Armen selbst. In Europa müssen also Direkthilfeorganisationen zum Aufbau für eigenes Wirtschaften gebildet werden, einerseits national, andererseits aber auch durch die EZB. Dieser Zusammenhang führt auch zur Vision der vermehrten Geldschöpfung. Frieden, Waffenexporte, Rüstungskonversion. Gegen Waffenexporte, nicht nur in Kriegsgebiete, sprechen sich viele Menschen aus. Da Deutschland diesen immensen Leistungsbilanzüberschuss hat, wäre es weltsozial gesehen ein Vorteil, sie zu unterbinden. Dem Staat entgehen die Zölle, was aber ausgeglichen werden kann, da es eine Rüstungskonversion geben muss. Die allerdings sollte dahin führen, dass die Konversion zu einem großen Teil in Richtung Binnenmarkt geht, was statt Zöllen dann wieder Steuern einbringen würde. Regenerative Energie dürfte hier eine Hauptrolle spielen. Sonnenstrom aus Nordafrika wäre eine technische Herausforderung, die nicht nur unseren Strombedarf absichern könnte, sondern auch viele Arbeitsplätze am Wüstenrand sichern würde. Know-how statt Ausbeutung der afrikanischen Ressourcen ist ohnehin angesagt. Dazu zählt auch Techniktransfer und Aufbau von Meerwasserentsalzungsanlagen in wasserarmen, sonnenreichen Ländern. In der Friedensbewegung wird die Abschaffung der Bundeswehr thematisiert. Das ist nicht mehrheitsfähig. Ein Argument ist die Einsparung, die der Bund ohne Militär hätte. Das ist kein schlagendes Argument, dass sie nur langfristig zustande kämen. Alle Beschäftigten im militärischen Bereich wären zunächst einmal Arbeitslose. Mit Arbeitslosengeldern nach Sozialleistung, egal welcher Form, zusätzlich Umschulung, würde es lange dauern, bis die Eingliederung vollzogen ist. Auch der Abbau des Metallschrotts würde dauern. Mit diesen Einsparungen könnten wir kurzfristig nicht rechnen. Allerdings sollte der Rüstungshaushalt keinesfalls weiter aufgestockt werden. Langfristig wäre die Entmilitarisierung ein Gewinn, der aber in einer Gesellschaft voller Ängste noch lange nicht durchsetzbar ist. Der Wunsch vieler, aus der NATO auszutreten, würde allerdings bedeuten, auch keinen Einfluss mehr zu haben. Denkbar wäre nur, dass ganz Europa aus der NATO austritt. Das soll hier nicht vorgeschlagen werden, weil die Ängste der Menschen zu groß sind. Die BRD soll sich aber für niedrigere Kosten einsetzen. Demokratie, Parteien, Wahlen. Da ein Volk nicht alles direkt entscheiden kann, braucht es Vertretungen. Diese Vertretungen sammeln sich in Parteien, die Interessen ihrer Wählerschaft in die Regierung bringen sollen. Die Demokratie leidet darunter, dass viele Menschen ihre Stimme der Partei geben, die ihnen persönlich, finanziell am ehesten entgegenkommt. Es gibt auch andere Gründe, wie beispielsweise der Glaube, dass eine C-Partei christlich sei und damit dem Allgemeinwohl diene. Wer erkennt, dass es sinnvoller ist, dass es wirklich allen gut geht und dass das auch auf die Einzelnen zurückfällt, muss sich mit den Parteiprogrammen auseinandersetzen. Wer erkennt, dass Armut auch Unzufriedenheit, Kriminalität, Hass, Rassismus und Unlust zu wählen hervorbringt, erkennt auch, dass es zum eigenen Vorteil ist, die gesamte Gesellschaft zu betrachten, um sich richtig zu entscheiden. Die Lehre von den Zusammenhängen muss Bildungsgut werden. Bei den Menschen, die sich bereits in Bündnisse für die bedingungslose Grundsicherung zusammengefunden haben, gab es die Vorstellung, dass eine eigene Partei nur zum Thema Grundsicherung diese voranbringen könnte. Das aber kann nicht funktionieren. Sie bekam die nötige Stimmenzahl zum Antreten nicht zusammen. So gingen die Stimmen wenigstens nicht im sozialen Lager verloren. Selbst wenn eine Partei 5% erreicht, ist sie im Parlament kraftlos. Die Linke hatte 12%, als sie versuchte, wenigstens Hartz IV auf den Stand der Wohlfahrtsorganisationen zu erhöhen. Das wäre etwas über 100 Euro gewesen. Sie scheiterte. Abgeordnete, die sich nur zu einem Thema bekennen, müssen an allen Abstimmungen teilnehmen und können durch mangelnde Kenntnisse sogar gegen die eigenen Absichten stimmen. Es ist äußerst unpolitisch, Parlamentarier nur zu einem Thema zu wählen. Die Stimmen einer Grundsicherungspartei würden den sozialen Parteien verloren gehen. Die Grünen sind immerhin schon gegen die Sanktionen. Jedenfalls kann nur bei einer Regierung links der Mitte Hoffnung geschöpft werden. Europa. Ein starkes Europa ist Basis für Frieden und Sicherheit. Es gibt Bestrebungen im Europäischen Parlament, das Konsensprinzip abzuschaffen, das wichtige Entscheidungen verhindert. Vordringlich wäre die Vereinheitlichung der Unternehmenssteuern. Es gäbe keinen Grund mehr, Unternehmen in andere Länder zu verlagern. Dafür bräuchten mehrere Staaten einen Finanzausgleich. Fazit zur Einführung der Grundsicherung. Verteilungsgerechtigkeit wird mit der Grundsicherung alleine noch nicht erreicht, doch stabilere Verhältnisse, die eine Stärkung der Demokratie bedeuten und das Unrechtsempfinden schwinden lässt. Sie wäre das entscheidende Mittel, den Rechtsruck zurückzudrängen. Die Kriminalität würde zurückgehen, die Änderung der Einkommens- und Vermögensverhältnisse sowie eine grundlegende Erbschaftssteuer sind die weiterführende Stufe. Die Grundsicherung ist die Basis, dem Kapitalismus die Stirn zu bieten. Menschen, die davon befreit sind, ihr Leben durch Arbeit zu sichern, können weniger manipuliert werden. Es geht nicht um das Ende der Arbeit, sondern um ihre Humanisierung. Die Grundsicherung wird von der Wirtschaft als Katastrophe betrachtet. Sie ist mit einer konservativen Regierung nicht durchsetzbar. Sie ist die Forderung, gegen die es nach der Bodenreform den größten Widerstand geben wird. Die Arbeitsmotivation sinkt übrigens nicht, wenn Menschen Grundeinkommen erhalten. Im Gegenteil, noch nie hätten sie so viel gearbeitet und seien dabei so wenig gestresst gewesen, berichteten viele der Teilnehmer eines Modellversuchs. An dieser Stelle ist Professor Christoph Butterwegge zu nennen, da er einen bundesweit sehr guten Ruf als Politikwissenschaftler und Armutsforscher hat. Bisher fand ich auch nur Übereinstimmungen mit ihm. Eigentlich müsste seine Denkweise genau in der bedingungslosen Grundsicherung münden. Die negative Einkommensteuer ist keinesfalls ein Gießkannenprinzip, wie er es nennt. Aber es stellt sich heraus, dass er nicht daran glaubt, dass die Menschen ihre Erwerbsfreiheit sinnvoll einsetzen würden. Er bedenkt auch nicht die große Menge an ehrenamtlicher Arbeit, die vorwiegend von Frauen geleistet wird, eine patriarchale Einstellung. Ein Kritiker schrieb: Butterwegge macht den Fehler zu glauben, dass die Dinge, wie sie sind, so sein müssten. Er behauptet sogar, das bedingungslose Grundeinkommen zerstöre den Wohlfahrtsstaat. Aber mit der heutigen Politik des Mangels hinkt der deutsche Wohlfahrtsstaat dramatisch hinter der gesellschaftlichen Entwicklung her. Wir brauchen dringend Lösungen. Anstreben müssen wir die ökologisch-soziale Marktwirtschaft. Deshalb muss die Idee der Beseitigung der Armut sich verbreiten und die Bevölkerung muss für diese soziale und vom Druck befreiende Lösung der bedingungslosen Grundsicherung in Form der negativen Einkommensteuer oder Ausgleichssteuer kämpfen. Die Klimaschutzbewegung muss durch diese soziale Bewegung ergänzt werden. Allen Veränderungen gehen Visionen voraus. Literatur: Bosbach Gerd, die Zahlentrickser, Bregmann Rutger, Utopien für Realisten, Lesch Harald, Klaus Kamphausen, Wenn nicht jetzt, wann dann, Hagelücken Alexander, Das gespaltene Land, wie Ungleichheit unsere Gesellschaft zerstört, Maung Jascha, Der Zerfall der Demokratie, Wagenknecht Sarah, Couragiert gegen den Strom, Ziegler Jean, Wir lassen sie verhungern, Hans-Peter Martin, Game Over. Robert Habeck von den Grünen hat ebenfalls ein Modell, er geht nicht über das Finanzamt. Lisa Herzog, Sozialphilosophin, empfohlen zum Nachlesen. Die 8 angeführten Bücher haben wir auch als Beiträge in unserer Kaleidophon-Homepage auf der Wüstenwelle. Also da sind diese Bücher besprochen.